meine Lieben zu eurem Internet. Seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin's, euer Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Ja, ich bin Pfarrer. Das heißt, ich habe bestimmte Aufgaben und ich versuche diese erstens einmal überhaupt mitzukriegen, wo sind meine Aufgaben, und zweitens dann zu erfüllen. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Früher war im Pfarrerbild völlig klar. Also das war sowas von klar, du hast den Leuten gesagt, was Gott will, und Ruhe war. Ich habe noch erlebt an einem damals nach Salzburg übersiedelten niederländischen, holländischen jungen Ehepaar, die haben geschnackselt, bevor sie verheiratet waren, und haben auch ein Kind bekommen, bevor sie verheiratet waren. Denen wurde noch aufgetragen, sie mussten am Kircheneingang stehen und sich bei allen entschuldigen, die in die Kirche hineingegangen sind. Also eine brutale Geschichte, oder? Also dort funktioniert sowas so, und ich weiß nicht, ob es jetzt noch funktioniert, weil das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her. Es war mal klar, was ein Pfarrer ist. Heutzutage ist es nicht mehr klar. Gestern habe ich einen Podcast gemacht, den darf ich Sie darauf verweisen, weil es ein bisschen eine Fortsetzung ist. Da ist es gegangen um die Unterscheidung zwischen Seelsorge, pastoraler Psychologie und Psychotherapie. Das drei völlig verschiedene Dinge sind, aber komplett verschieden. Und es war eine Vorbereitung für den heutigen Podcast mit der Frage nach der sogenannten spirituellen Gesundheit. Wenn Sie das in Google eingeben und Sie kommen auf die deutschen Seiten, kann Ihnen schlecht werden. Da gibt es sehr verantwortungsvolle Leute und offenkundig komplett Spinner. Also, etwas ist nicht einmal noch definiert, und das ist natürlich immer das Einfallstor für ja sehr schwierige Sachen. Ich werde nicht gerade überschüttet, aber ein paar Mal pro Jahr kriege ich tolle Folder und E-Mails, und ich habe doch keine Ahnung, was sonst noch, um eine Seelsorgeausbildung zu machen. Wundere ich mich immer, warum schicken wir die das? Wenn man sich das genauer durchschaut, ist das also nach österreichischem Recht mit Sicherheit im mindesten Fall eine Lebensberaterausbildung oder eine Pseudo, und jetzt wirklich, und es ist hochgefährlich, Pseudopsychotherapieausbildung, um in diesem gesetzlich nicht genau definierten Bereich Seelsorge drinnen die Leute zuerst abzuzocken für eine Ausbildung, die es einfach nicht gibt, und gleichzeitig dann Leute auf die Menschheit loszulassen, die haargenau keine Ahnung haben, was sie tun und was sie anrichten. Ich darf an dieser Stelle nochmals bemerken, dass es in der Psychoszene wirklich hochgewissenlose Leute gibt. Im Pongau hatte ich da jemanden, da habe ich schon gewusst, bei wem der ist. Das war unpackbar. Das war wirklich absolut total unpackbar. Das hast du gesehen, wie die Leute verfallen sind, und die sind alle durchgedreht. Die haben also genau die gleichen Störungen plötzlich aufgewiesen, also wirklich massivste Störungen, sind durchgedreht auf offener Straße und so weiter und so fort. Das waren die Pseudopatienten von dieser Person, die einfach gesagt hat, sie macht jetzt Psychotherapie, weil sie kann das. Also das ist eine Geschichte, die muss man können, genauso wie man Seelsorge können muss. Das sind Ausbildungen, und sie würden sie ja auch nicht beim Nachbarn und das Messer legen für Operation am offenen Herzen, aber der sagt, er hat einmal eine Ärzteserie gesehen. Das ist vielleicht nicht günstig. Gut, das war jetzt ein Vorspruch, den ich aber immer und immer wieder sage. Also wenn man in Psychotherapie geht, sollte man als erstes verlangen, zeigen Sie mir bitte Ihre Ausbildungen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wie viel Selbsterfahrung, das heißt eigene Therapie, haben Sie? Wie lange hat Ihre Ausbildung gedauert? Es gibt Leiterinnen immer, die haben allen Ernstes 5 Wochenenden. Jungianer zum Beispiel haben 6 Jahre intensivster Ausbildung. Genauso klassische freudianische Analytiker. Sie merken, da ist ein gewisser Unterschied da. Gibt da noch ganz viele andere. Wenn Sie das interessiert, schreiben Sie mir eine E-Mail, ich werde Ihnen das gerne erklären. Gut, jetzt gibt es spirituelle Gesundheit. Und dieser Begriff ist einer, auf den hat mir die liebe Frau Dr. Perner aufmerksam gemacht, weil sie sagt, als voll ausgebildete klassische Analytikerin und hat noch eine jungianische auch noch halbert gemacht, es gibt ein Riesenloch, und das ist spirituelle Gesundheit. Und hat mir jetzt darauf hingewiesen, dass in der Weltgesundheitsorganisation WHO eine große Diskussion ist, die grundsätzliche Definition von Gesundheit zu verändern. Also, ich habe das jetzt auf Englisch, für mich übersetze es auf Deutsch. Die Grundsatzdefinition der Weltgesundheitsorganisation ist, Gesundheit ist ein Status kompletten physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Infirmary, Schwächezustand, minimierter Zustand. Das ist eine religiöse Definition. Also sobald es um Complete geht, vollständiger Status, ist ganz einfach eine religiöse Definition, weil sie eine übermenschliche Definition ist. Der Mensch kann nie nach dieser Definition wirklich gesund sein. Das geht nicht. Ist aber typisch für die Zeit, in der das beschlossen wurde, nämlich 1946. Und dort hat man dann gesagt, so, wir kennen das. Also wir können alle Menschen wirklich glücklich machen, völlig gesund machen. Sie merken jetzt, ich kombiniere jetzt glücklich und gesund. Und jetzt sagen Entwicklungsstaaten seit den 2000er Jahren, sie möchten in der physischen, mentalen und sozialen Wellbeing, also sich wohlfühlen, gesund sein, auch noch das Spirituelle drinnen haben. Weil das Ganze sowieso eine religiöse Definition ist. Und das gibt's natürlich, wir haben also ein gigantisches Loch und dieses gigantische Loch hat wirklich einfache physische Folgen. Ich habe einmal, das war in Bozen, war ich der Abgesandte der Evangelischen Kirche auf internationalen Kongress, wo also Psychotherapeuten, Seelsorger, Ärzte zusammengeführt werden, auch Gesundheitsstatistiker und was weiß ich was alle, und die haben alle ihre Vorträge gehalten und ich war also der Christ. Das war irgendwie sehr nett. Also es waren da ganz, ganz viele Leute und ich habe da was Christliches geredet. Und nach mir hat ein muslimischer Mediziner und Gesundheitsstatistiker aus England geredet, der einen mit unglaublich vielen PowerPoint-Blättern belegten Vortrag gehalten hat darüber, dass er in einer offenkundig bezahlten Studie nachweisen konnte, dass fromme Moslems in irgendeiner Großstadt in England, keine Ahnung, wo es das war, ich glaube, es war gar nicht London, irgendwas, gesünder sind als nicht fromme Moslems. Und zwar hat er das an einem Punkt aufgehängt, nämlich der Anzahl der Alkoholiker. Und Sie werden es nicht glauben, richtig fromme Moslems haben eine Alkoholikerrate von null. Aus dem sehr einfachen Grund, das weiß eh jeder, Moslems dürfen kein Alk trinken. Das heißt, fromme Moslems, die kein Alk trinken, können keine Alkoholiker sein. Und diese Studie hat er auch sehr, sehr stolz präsentiert. Ich habe zuerst gedacht, wo ist jetzt los? Und dann aber was anderes verstanden. Also er war sehr, sehr schwer zu verstehen, weil seine Muttersprache offenkundig die Sprache, die er gesprochen hat, war eine Mischung zwischen Arabisch und einem sehr, sehr eigenartigen Englisch, dass er ja auf etwas hinaus wollte. Er wollte auf Einwanderer hinaus. Er wollte auch darauf hinaus, auf Leute, die aus einer geschlossenen, sagen wir mal, spirituellen Kultur, islamisch, kommen und in das große, große Loch der westlichen, nicht vorhandenen oder Pseudospiritualität. Wir machen ein Wochenende und dann sind wir Seelsorger. Wir machen ein Wochenende, wir müssen dafür zahlen, dann sind wir Schamanen. Also wo ich da alles kriege, können Sie sich gar nicht vorstellen. Du musst nur ziemlich viel für ein Wochenende zahlen und dann kannst du alles. Also bist du Schamane, du machst, oder schirrst du durch den Wald hindurch, zeigst Menschen die Energielinien und sprichst mit der Erdgöttin oder sprichst für die Erdgöttin. Und so ist es unpackbar. Also in dieses völlige Loch von Spiritualität inklusive der ganzen Pseudospiritualität hineinfallen und dran zerbrechen. Nun muss man mir ganz ehrlich sagen, das ist eine irrsinnige Belastung für Menschen, die aus geschlossenen religiösen Gesellschaften kommen, wo Sachen einfach klar sind, also alle beten, Freitag ist Ruhetag, man isst kein Schwein, man trinkt kein Alk und so weiter und so fort. Also natürlich essen die Leute Schwein und trinken Alk, aber sie haben wenigstens ein schlechtes Gewissen dabei. Das hat er darauf hingewiesen. Dort hat er etwas klar gemacht, was ich vielleicht jetzt erst im Nachhinein verstanden habe, dass dieser Mangel zu einer spirituellen Erkrankung führt. Und diese spirituelle Krankheit, diese völlige Desorientierung, führt dann dazu, dass alle möglichen Erkrankungen auftreten, demonstriert Hodders am Bereich des Alkoholismus, hat aber gesagt, da kommen alle möglichen psychosomatischen Störungen an oder zu. Sie merken jetzt, in diese Position geht es. Und was mir jetzt immer als evangelischer Pfarrer des Jahres 2015 in Mieselbach, in Niederösterreich, in Österreich, in der EU, in der westlichen Welt wichtig ist, ist, wieso haben wir, und das sage ich Ihnen jetzt ganz einfach, so viele spirituell völlig erkrankte Leute, die sind also im Katastrophenbereich erkrankt, weil sie absolut gar keine Spiritualität haben. Also da gibt's nichts Geistliches, da gibt's nicht die Frage, okay, mir passiert das, was will mir Gott sagen? Das ist zum Beispiel eine spirituelle Frage. Kannst du auch sagen, gar nichts zum Beispiel. Oder, da das jetzt spannend, also der will mir jetzt was sagen. Zum Beispiel, dass ich mich ändern muss. Oder dass ich irgendwas und so weiter und so fort. Sehr spannende Frage, darf nicht der Spinnerei werden, aber ist eine tolle Frage. Das ist spirituell. Zum Beispiel, beten ist spirituell. Für Leute, vor denen man sich fürchtet. Ist eine spirituelle Geschichte, führt sofort zu einem ausgeglichenen Zustand. Spirituell ist Umgang mit Schmerzen. Spirituelle Menschen können mit Schmerzen, mit Überforderungen, Katastrophensituationen weitaus besser umgehen als nicht spirituelle Menschen, also als Gläubige oder Nichtgläubige. Spiritualität ist, da spürst wo's. Wir haben einfach in der westlichen Welt einen Zustand erreicht, der auf der körperlichen Ebene nur noch dem Tod vergleichbar ist. Das ist einfach so, wie wenn jemand nicht atmen täte, also gar nichts quasi. Also atmet nicht, das Herz schlägt nicht, die Nieren tun nichts, also ist tot. Ja, wenn das Herz nicht schlägt und du atmest nicht, die Nieren tun nichts und das EEG vom Gehirn weist Nulllinie auf, dann bist du tot. Also quasi gar nichts. Und wenn ich das mir jetzt anschaue, was wir hier haben, haben wir die Ebene von gar nichts erreicht bei ganz vielen Menschen im Spirituellen. Folglich hast du natürlich alle verfügbaren Erkrankungen und auch gerade psychosomatische Erkrankungen, die in Wirklichkeit nicht psychosomatisch sind, sondern auf das unglaubliche Nichts von Spiritualität, Glauben, Religiosität etc. etc. zurückgehen. Und jetzt muss man fragen, wieso? Und jetzt kennen Sie mich vielleicht schon gut genug. Ich werde jetzt nicht sagen, die böse Welt und die Konsumgesellschaft und sonstiger Blödsinn. Na, natürlich sind die dafür verantwortlich und damit auch dran schuld, die eigentlich die Aufgabe hätten. Das habe ich Ihnen gestern gezeigt. Und hören Sie es vielleicht an oder nochmal an. Wir haben eine so unglaubliche Verunsicherung bei den kirchlichen Amtsträgern, bei den sogenannten Geistlichen, also du wirst jetzt sagen, den Spirituellen, das ist nämlich die alte Bezeichnung, sind die Spirituellen, die sie verzweifelt bemühen, ein bisschen Psychotherapie zu machen, ob sie es jetzt kennen oder nicht, oder sich zumindest den Anschein geben, oder zumindest den Anschein geben, dass sie ewig zuhören und total nett sind, und alles vermeiden, was Seelsorge betrifft, weil das ist so altvaterisch und dann irgendwann einmal haben sie auch Hexen verbrannt, hat zwar nicht die Kirche getan, sondern die diversen Stadträte und Bürgermeister, jetzt auch wurscht, dass man sich nicht mehr traut. Wenn man sich nicht mehr traut, tritt ein Vakuum ein. Wenn man dauernd was anderes tut, als das, was man tun soll, dann geht's daneben. Also, Sie werden ja nicht einen Installateur rufen, weil, keine Ahnung, Ihr Wasserhahn tropft oder einfach die Wasserleitung hin ist. Und der kommt, schaut sich an und sagt, okay, kann ich Ihnen jetzt eine Operation am offenen Herzen durchführen? Dann werden Sie sagen, ist ein Trottel, den hau ich raus. Werden Sie sich einen anderen suchen. Wenn der dann kommt, schaut sich das an und sagt drauf, gut, und ich könnte Ihnen jetzt eine neue Brille anmessen, werden Sie sagen, sind die alle Installateure deppert geworden? In der Tat haben wir in der Kirche eine so hohe Schamhaftigkeit unseren eigenen Anliegen und Aussagen gegenüber erreicht, und zwar jetzt alle Kirchen, mit Ausnahme der Orthodoxen, weil die kommen aus dem Osten, die ziehen es noch durch, dass man sich nicht wundern kann, dass ein vollkommenes Loch eingetreten ist. Sie, meine Lieben, können natürlich was machen, weil sonst darf ich es Ihnen ja nicht sagen. Lutherisch, reformatorisch ist, jeder soll Seelsorger sein. Das heißt, Sie können mit Leuten reden und Sie können ihnen die Liebe Gottes und die Vergebung der Sünden verkündigen, zusprechen. dann machen Sie was Spirituelles. Dann wird Sie das Gegenüber vielleicht für komplett deppert erachten, oder es beginnt etwas. Ich betone, beginnt etwas. Dann können Sie also sagen, na, da haben wir also Fachleute für die Spiritualität, sogenannte Geistliche. Gehen Sie zu denen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Die Fragestellung ist nur, ob wir vielleicht endlich wieder einmal damit anfangen könnten. Gesegneten Abend uns allen.